Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Die französische Autorin Hélène Cixous hat ein umfangreiches eigenes Werk geschaffen. Romane, Lyrik, Theaterstücke, Philosophisches. Nicht zuletzt als innovative Feministin. Und sie stand Jacques Derrida in einer Weise nahe wie kaum jemand sonst. Cixous und Derrida teilen die Herkunft aus Algerien. Beide sind sie dort in jüdische Familien geboren worden. Und beide kamen in den 50er Jahren nach Frankreich, wo sie über die Jahre eine Reihe von Büchern entweder gemeinsam oder aber auch übereinander geschrieben haben. Zu Derridas 90. Geburtstag ein Gespräch jetzt mit Hélène Cixous. Meine erste Frage war, wann und wie sich die beiden kennengelernt haben.
Alors, en 1962 ou 63, nous avons toujours hésité, mais dans les archives.
1962 oder 63, in den Archiven von Derrida findet man die ersten Anzeichen, eine Postkarte, die ich ihm geschickt hatte. Von da an kann man alles sehr präzise zeitlich datieren. Er ist 7 Jahre älter als ich. Als wir jung waren, wirkte dieser Altersunterschied wie eine ganze Generation. Jetzt ist das gar nichts. Ja, es stimmt, dass wir die algerische Herkunft und die jüdische Kultur gemeinsam haben. Gleichzeitig muss man da aber auf die Details achten. Wie wir uns kennengelernt haben, nun, 1962 war ich 25 Jahre alt und er 32. In seinem Text, den er über Hobbes geschrieben hat, sagt er, dass er ungefähr 35 Jahre alt war. Es war also in der Mitte seines Lebens. Wir sagen solche Sachen, um auf Dante zu verweisen, abgesehen davon, dass das fast auf ihn zutraf. Er starb mit 74, auch wenn er sich dessen nicht bewusst war. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, hatte ich mich an ihn gewandt. Ich lebte damals im Südwesten, in der Region von Bordeaux, wo ich an der Universität unterrichtete. Ich schrieb ihm, weil ich mit ihm über Literatur sprechen wollte, also über James Joyce, der Thema meiner Doktorarbeit war. Was ich bis heute sehr mag, ist, dass wir so viele unterschiedliche Anfänge hatten. Bei unserer ersten Begegnung war ich 18 Jahre alt. Ich kam gerade aus Algerien. Europa kannte ich nicht, abgesehen von England, wo ich schon einige Male gewesen war, weil ein Teil der deutschen Familie meiner Mutter nach England emigriert war. Ich war in der französischen Welt also eine richtige Ausländerin. Als Neuankömmling aus diesem schrecklichen Kolonialland Algerien ging ich eines Tages durch die Tür des Amphitheaters des Auditorium Maximum der Sorbonne. Die Metapher dieses Theaterraums hat uns immer begleitet. Ich stehe also vor diesem riesigen Hörsaal und vorne sprach ein junger Mann mit dem Gesicht zu einem Prüfungskomitee, der Jury zur Zulassung zum höheren Lehramt, also zur höchsten der universitären Stufe im französischen Unterrichtswesen. Ich konnte die Gesichter der Juroren sehen, aber nicht das Gesicht des jungen Mannes, nur seinen Rücken. Und ich hörte seine Stimme. Diese Stimme sprach über ein philosophisches Thema, das Denken über den Tod.
Ja. Und hat Ihre jeweilige Herkunft aus Algerien eine Rolle gespielt in der Beziehung zwischen Ihnen beiden?
Alors, oui, plus tard. Ce que je trouve intéressant et pittoresque, c'est que au commencement, pas du tout.
Ja, das spielte später eine Rolle. Was ich daran interessant und kurios finde, ist, dass das am Anfang überhaupt keine Rolle spielte. Das war fast gespenstisch. Wir sprachen wirklich nie über Algerien. Warum war das so? Wir flohen beide vor diesen Erinnerungen. Unser Wunsch war es, Algerien von uns fernzuhalten, wegzukommen von dieser Gewalt, dem Krieg, dem Hass und dem Rassismus und all dem, was Algerien damals bedeutete. Wir hatten dagegen beide, unabhängig voneinander, wir kannten uns ja nicht, den leidenschaftlichen Wunsch, uns mit Literatur, dem Schreiben und mit Sprache zu befassen. Deutlich später ist Algerien dann wieder sehr stark in unser Bewusstsein getreten, aufgrund philosophischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Wahrscheinlich muss man es so sehen. Wir hatten, ohne dass wir uns dessen bewusst gewesen wären, die Tatsache gemeinsam, dass wir in Algerien geboren wurden und die Tatsache, dass unser Jüdischsein auf die allgemeine Realität stieß. Das hat uns natürlich ein Leben lang geprägt. Und es hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir sofort eine gewisse Vertrautheit verspürten. Wir sprachen dieselbe Sprache. Wir wollten ein kreatives, poetisches Französisch sprechen. Und wir sprachen eine Sprache, die verletzt worden war und die sich sehr stark mit den großen philosophischen Fragen befasste.
Und wir sprachen des langues, qui étaient des langues, qui avaient été blessées.
Kann man also sagen, dass die Beziehung zum Judentum präsenter war zwischen Ihnen beiden?
Nein. Wenn Sie so wollen, war es eher so, als wären unsere Körper und unsere Sehnen aus dem gleichen Gewebe gemacht. Aber wir haben nicht gleich über das Jüdischsein gesprochen. Für ihn waren all diese Themen, zum Beispiel das Thema Juden wie auch das Thema Marx, etwas, das sich potenziell verstörend auf seine Arbeit auswirken konnte, weil man unmittelbar mit einer gewissen Dringlichkeit auf die Gegenwart antworten musste, anstatt eine wirklich tiefgehende, zukunftsweisende Antwort zu geben.
Derrida hat manchmal von sich selbst als Jude gesprochen und manchmal seltener hat er von sich selbst als franco-maghrebinisch gesprochen, zum Beispiel in dem Text über Einsprachigkeit. Was ist das, ein franco-maghrebiner?
Ça c'est quelque chose que lui, c'est une formation qu'il fabrique.
Das ist ein Ausdruck, den er für seinen eigenen Sprachgebrauch geschaffen hat. Für ihn bedeutete franco-maghrebinisch zu sein, nicht ganz französisch zu sein, also ein Französisch aus dem Maghreb, also aus Nordafrika kommend, oder umgekehrt Maghreb-Französisch, also eine Art Mischung. Diese Frage der Mischung, des Mestizischen, der Veränderungen war bei ihm immer sehr präsent. Der Begriff der Letzte der Juden, auf Französisch le dernier des Juifs, ist sehr interessant, weil er ein Idiom aus einer bestimmten Sprache ist. Er nannte sich selbst Le Dernier des Juifs. Er schrieb über den Letzten der Juden einen gleichnamigen Text. Was ist also Le Dernier des Juifs? Das ist ein idiomatischer Ausdruck und deshalb unübersetzbar.
Wie könnte man das vielleicht trotzdem übersetzen?
Man kann es nicht übersetzen. Es heißt nicht einfach der Letzte der Juden. Im Französischen gibt es einen Ausdruck, le dernier d'imbécile. Das heißt einerseits der Dümmste, aber auch der am wenigsten Dumme. Und le dernier des Juifs heißt gleichzeitig der Schlechteste der Juden, der Nichtigste der Juden und das Gegenteil davon.
Und was bedeutet das in Bezug auf ihn, Derrida, selbst?
Was ihn selbst betrifft, berührt das schon fast den Bereich des Talmud oder der jüdischen Literatur oder Kafka. Es bleibt uns keiner außer ihm. Er war der Wertvollste, weil er der letzte Übrige war. Im Grunde seiner Seele hat er vielleicht wirklich gedacht, dass er der Wertvollste war. Warum? Weil er der Schwierigste, der am wenigsten Jüdische, der schlechteste Jude war, der nichts von dieser Kultur übernommen hatte, abgesehen davon, dass man ihn hatte beschneiden lassen. Er fühlte sich durch die Beschneidung gezeichnet. Eine Handlung, die einen auf ewige Zeit determiniert, bei der man aber nicht zugegen war. Man ist selbst nicht bewusst zugegen, weil man diesen Akt an Babys vollzieht, die erst ein paar Tage alt sind, die noch keine eigene Meinung haben. Er ist also in das Judentum hineingezwungen worden, war aber trotzdem jüdisch. Viele jüdische Männer sehen das als Beleg ihrer Herkunft, aber für ihn war das etwas Einschneidendes, etwas Philosophisches, die Spur eines Traumas. Wie in diesem Moment also, als ich ihn das erste Mal in diesem Hörsaal der Sorbonne sah und nur seinen Rücken sah, wusste er nichts davon, dass etwas passierte, man ihn sah. Genauso unbewusst machte man ihn zum Juden.
Und gibt es sowas wie Spuren des Franco-Maghrebinischen oder des Algerischen im Werk von Derrida?
Nun ja, alles, was er gemacht hat, war franco-maghrebinisch, wenn man akzeptiert, dass er es so nennt. Er bezeichnet es so, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Es war ein absolut humanistisches und universelles Denken, überhaupt nicht eingeschränkt. Oder es war doch so, unter der Voraussetzung, dass man franco-maghrebinisch als Metapher mit menschlich gleichsetzt.
Menschlich oder humanistisch?
Humanistisch gewissermaßen im Sinne der ersten Bedeutung des Wortes. Er hatte eine starke Verbindung zur klassischen Philologie, zur Geisteswissenschaft, zur Kultur, zu den Vorlesungen, zu Büchern, zur Bibliothek, das schon.
Wenn ich heute solche Fragen über die Herkünfte von Jacques Derrida stelle, dann deshalb, weil es heute diese Auseinandersetzung politisch, philosophisch über kollektive Identitäten gibt, über Identitätspolitik.
C'est évident que un des thèmes les plus importants de tout ce qu'il a écrit, c'est une résistance absolue.
Es ist offensichtlich, dass unter den Themen, über die er hauptsächlich schrieb, das Wichtigste ein absoluter Widerstand gegen die Identität war. Es gibt eben nicht das eine, den einen Bezugspunkt zur Identifikation. Auch bei mir ist das natürlich etwas Zusammengesammeltes. Über dieses komplizierte Thema meiner Person dachte er nach und es wurde gewissermaßen doppelt dekonstruiert durch sein eigenes Leben, weil er eine Art von irdischer oder unterirdischer Wurzeln hatte, die nach Algerien reichten. Ich hatte ebenfalls diverse unterschiedliche Wurzeln. Meine Familie, die schon geteilt war, bevor sie aus Deutschland weggegangen war, hatte Zweige in Österreich, in Ungarn, in einigen europäischen Ländern und lebte schließlich weit verstreut.
Disséminé et multiplié. Ça, plus le fait que on peut pas, pour moi, par exemple, une femme ne peut pas être.
Für mich als Frau war es so, dass man zwar jüdisch sein konnte, aber das gilt für eine Frau nicht so wie für einen Mann. Das Judentum ist das Judentum des Mannes. Jetzt finden dann natürlich einige Entwicklungen statt. Es gibt Rabbinerinnen und so weiter. Aber traditionell kommen Frauen nicht vor. Das ist etwas, das mich immer total abgeschreckt hat und etwas, das enorme Fragen aufwirft. Was bedeutet es, jüdisch zu sein oder nicht jüdisch zu sein? Ich habe mich von Anfang an als nicht mit einbezogen, nicht zählbar gefühlt. In Algerien geboren, in diese vielseitige, mosaikartige Familie, mit der ich klarkommen musste. Dann stellte sich die Frage, bin ich Frau? In den Kämpfen, in der Gewalt, im Widerstand, wohin sollte ich mich wenden? Stelle ich mich dem Kampf gegen den Antisemitismus oder gegen die Frauenfeindlichkeit? Das, was man heute in der Welt des Feminismus als Intersektionalität bezeichnet, damit habe ich angefangen. Aber mit ihm konnte ich darüber reden. Und nur mit ihm. Denn das französische Denken zu jener Zeit war sich all dieser Dinge noch nicht bewusst.
Letzte Frage. Was vermissen Sie an Jacques Derrida? Für sich selbst, aber auch für die intellektuelle Welt oder für die Öffentlichkeit?
Vous voulez dire maintenant?
Oui.
Parce que rien ne m'a jamais manqué, il a toujours été tout.
Meinen Sie heutzutage? Weil mir bei ihm nie irgendwas gefehlt hat. Es war immer alles da. Ich würde sagen, was mir persönlich jetzt fehlt, ist dieser gute Freund. Er war einzigartig. Wenn ich einzigartig sage, meine ich, dass es keinen anderen gab wie ihn. Im Gegenteil, ich würde nicht sagen, dass an ihm etwas fehlte, sondern dass er fehlt. Ich würde wirklich sagen, er fehlt der Welt, weil er ein Denken hatte, das dazu in der Lage war, sich über die ganze Welt hinweg zu bewegen, sich mit allem zu befassen, mit dem, was in Südafrika passierte, in Australien, in China, egal wo. Er dachte von Paris aus über vieles nach, zum Beispiel über Israel und Palästina. Über diesen Streit zerbrach er sich den Kopf. In diesem Bereich fehlt er meines Erachtens auf jeden Fall. Wenn man immer jemanden braucht, der in neuen Bahnen denkt. So wie im Jahr 2001, als die beiden Türme zum Einsturz gebracht wurden. Da hat er Gedanken gehabt, auf die so noch kein anderer gekommen war. Er kam zu dem Schluss, dass man in diesem Zusammenhang nicht von Krieg sprechen konnte. Dass all die von den Amerikanern verwendeten Begriffe dafür Worte des Krieges waren, die nicht zeitgemäß waren. Man musste seinen Überlegungen zufolge neue Begrifflichkeiten finden, um sich mit einer immer komplexer werdenden Realität auseinanderzusetzen. Dieses Denken in Form seiner Person fehlt jetzt. Das gab es nur mit ihm. Damit will ich nicht sagen, dass das für immer so bleiben wird, weil es in der Zukunft sicherlich einen würdigen Nachfolger, den ich noch nicht kenne, geben wird. Vielleicht auch eine Nachfolgerin, eine Frau, die vielleicht noch nicht, vielleicht auch schon geboren wurde, die dahin kommen wird. Aber momentan fehlt er der Welt.
Jacques Derrida fehlt dem ganzen Planeten, sagt Madame Hélène Cixous. Vielen, vielen Dank.